Wir planen uns in Deutschland manchmal zu Tode und in Mexiko geht's am Ende immer alles gut. Sie müssen hier nicht Millionen ausgeben, um hier eine Gesellschaft zu errichten und mal sehen, ob das was ist, weil das hört man ja auch oft an Gesellschaftsgründung, 25.000 Euro und dann hier die ersten Gänge, da bin ich 300.000 Euro los und habe immer noch nichts. Also ich sag mal so, wir haben also vor 6 oder 7 Jahren, als AMLO gewählt wurde, waren wir alle total entsetzt. Was ist in diesen 6 Jahren passiert? Eigentlich hat sich die Wirtschaft eigentlich ganz gut entwickelt. Gibt es jetzt eine Änderung mit Scheinbaum? Ich sage definitiv ja.
Hallo und herzlich willkommen zu Aus der Pfalz in die Welt, dem Außenwirtschaftspodcast der IHK Pfalz. Mein Name ist Kai von Linden, ich bin Referent des Kompetenzzentrums Lateinamerika der IHK Pfalz. Heute begeben wir uns auf eine Reise in ein Land, das rund 9000 Kilometer entfernt von Deutschland liegt. Etwa 12 Stunden dauert der Flug in das größte spanischsprachige Land der Erde mit rund 130 Millionen Einwohnern. Im Westen der Pazifische Ozean, im Osten der Golf von Mexiko und das Karibische Meer erstreckt sich das Land über 4 Zeitzonen. Über 5-mal würde Deutschland der Fläche nach hineinpassen, was die Größe des Landes verdeutlicht. Von Regenwäldern über Palmenstrände bis hin zu Wüsten und schneebedeckten Vulkanen hat die Landschaft viel zu bieten. Antike Maya-Ruinen und farbenfrohe Städte warten darauf, erkundet zu werden. Aber auch geschäftliche Möglichkeiten bieten sich. Das Land gilt als der wichtigste Handelspartner Deutschlands in Lateinamerika. Die Anbindung an die USA hat das Land zu einem bedeutenden Produktionsstandort für deutsche Firmen gemacht. Ich spreche natürlich von Mexiko. Deutschland liefert Waren im Wert von 19 Milliarden Euro nach Mexiko. Umgekehrt verschifft Mexiko Waren im Wert von 10 Milliarden Euro Richtung Bundesrepublik. Ein reger Austausch und doch ein merklicher Handelsbilanzüberschuss Deutschlands in Höhe von 9 Milliarden Euro. Sprich, Deutschland liefert mehr im Vergleich. Die Deutschen exportieren Maschinen, Kfz und Kfz-Teile, chemische Erzeugnisse und Elektrotechnik. Die Mexikaner verschiffen hauptsächlich alles rund um die Automobilproduktion und dazu noch Elektronik, Elektrotechnik, Mess- und Regeltechnik und Maschinen. Nach den USA, China und Kanada ist Deutschland der viertwichtigste Handelspartner für Mexiko. Umgekehrt ist Mexiko auf Platz 10 der Handelspartner Deutschlands außerhalb der EU. Auch wenn sich die wirtschaftliche Lage Mexikos abgekühlt hat, Experten prognostizieren für 2025 immer noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von rund 1%. Die Inflation liegt bei rund 5%, Arbeitslosenquote bei rund 3%. Um mehr über die Chancen und Entwicklungen Mexikos zu lernen, sprechen wir heute mit einem langjährigen Kenner des mexikanischen Marktes. Er ist geboren in Esslingen am Neckar in der Region Stuttgart und vor rund einem Vierteljahrhundert nach Mexiko ausgewandert. Dort lernte er nach kurzer Zeit seine Frau kennen und beide gründeten im Jahr 2008 ein gemeinsames Unternehmen, Wagner, Munoz und Partners, kurz WMP. Als Standort wählten sie Santiago de Querétaro, eine Stadt etwa 2,5 Autostunden von Mexiko-Stadt entfernt. Damals schon boten sie Steuerberatung und Buchhaltung an. Mittlerweile ist daraus ein Unternehmensverbund mit mehreren Einheiten geworden, der unter dem Namen WMP Mexico Advisors läuft und über 200 Mitarbeiter beschäftigt. Steuern, Strategie und Standortwahl. WMP bietet ein breites Portfolio für Interessierte am mexikanischen Markt. Schwerpunkt ist die Beratung des Mittelstands. So verwundert es auch nicht, dass unser heutiger Experte auch den Bundesverband Mittelständische Wirtschaft in Mexiko vertritt. 2010 gründete er das Centro Alemán Querétaro, ein Sprach- und Kulturzentrum, an dem Mexikanerinnen und Mexikaner Deutschkurse belegen können. Eine besondere Ehre wurde unserem Gast im Jahr 2023 zuteil. Der deutsche Botschafter in Mexiko ernannte ihn zum Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland in Querétaro. Also eine feste Größe in der deutsch-mexikanischen Geschäftswelt. Herzlich willkommen, Thomas Wagner.
Vielen Dank, lieber Herr von Linden, für die Einladung. Ich bin sehr gerne heute bei Ihnen, um über Mexiko zu berichten und meine neuen Eindrücke hier mit Ihnen zu teilen, was in Mexiko zurzeit geboten ist.
Herr Wagner, wir sitzen hier in nächster Nähe zum Stuttgarter Flughafen. Hier haben Sie in einem Business Center Ihre Büros angemietet. Liege ich richtig? Sie haben schon Vielfliegerstatus.
Auf alle Fälle. Obwohl, ich muss sagen, dass die Vielfliegerei, seit meine Tochter da ein bisschen zurückgegangen ist. Vorher war ich bei KLM sehr aktiv und bin sehr viel mit Air Force und KLM hin und her geflogen. 3 bis 4, manchmal 5-mal im Jahr, um hier das Geschäft und die Beziehungen zwischen Mexiko und Deutschland weiter nach vorn zu bringen. In den letzten Jahren ist es ein bisschen ruhiger geworden. Da reise ich normal nur 2 oder 3 Mal im Jahr. Aber das reicht auch.
Das glaube ich, ja. Wie verlief Ihr Weg nach Mexiko? Oder anders gefragt, wie wird man Honorarkonsul der Bundesrepublik in Querétaro?
Gut, der Honorarkonsul kam jetzt eigentlich recht zum Schluss des Ganzen. Ich bin 1999, habe ich hier in Stuttgart mein Studium zum Betriebswirt an der dualen Hochschule, an der Berufsakademie damals noch abgeschlossen. Und für mich war ich dann eigentlich immer schon klar, ich wollte eigentlich nicht in Deutschland arbeiten. Ich wollte eigentlich immer ins Ausland, war schon während meiner Praxisphasen in der BA in USA viel unterwegs und sagte, ich möchte noch was anderes sehen. Also nicht unbedingt die USA machen, sondern möchte noch ein bisschen ein Land erleben, wo es ein bisschen abenteuerlicher zugeht wie jetzt in den USA. Und mein damaliges Unternehmen, das war die Firma Brettl, mit der ich meinen Berufsakademie gemacht habe, da wurde mir dann nachher angeboten, nach Mexiko zu gehen. Und da ich sowieso noch eine dritte Sprache lernen wollte und ich eigentlich zu dem Zeitpunkt auch nicht in Deutschland arbeiten wollte, habe ich das gern angenommen und bin dann nach Mexiko, nach Querétaro gegangen, wo ich ja bis heute noch wohne.
Also Sie waren immer auch Richtung Westen eher orientiert?
Ja, das habe ich im Nachhinein manchmal auch so ein bisschen, ich will nicht sagen bereut, aber ich war zum Beispiel in Osteuropa relativ selten unterwegs. Das habe ich dann erst so Ende der 10er Jahre dann gemacht, um da mal die Hauptstädte abzuklappern, weil natürlich dann, wenn man in Mexiko ist, ist eigentlich USA näher, ist Südamerika dann näher. Aber ja, ich war eher ein bisschen, wenn man so will, westlich orientiert.
Ja, der Osten Europa, der ist unterschätzt. Da sollte man auch mal vorbeischauen.
Das stimmt. Das habe ich dann auch festgestellt. Wie wird man Honorarkonsul der Bundesrepublik Deutschland? Also für mich war das eigentlich immer schon so ein Traum, muss ich wirklich sagen. Ich habe das, als ich nach Mexiko ging, 99, 2000, habe ich dann mitgekriegt, dass da ein Herr bei uns unterwegs ist, der ist ja der Honorarkonsul. Da habe ich das erste Mal dann so Kontakt gehabt mit dieser Figur und da habe ich mir damals gesagt, Mensch, das will ich auch machen, das ist was Tolles. Und dann ging natürlich einige Jahre ins Land und dann war der Honorarkonsul nicht mehr da. Und dann hat man aber gemerkt, dass das Interesse beziehungsweise das Engagement von deutschen Unternehmen bei uns in Querétaro so groß war, aber wir zurzeit kein Honorarkonsul waren, dass es eigentlich notwendig war, da was zu machen. Und dann hatten wir mal ein schönes Abendessen mit dem damaligen Botschafter. Und da kam er so auf das Thema und dann hat er mich so gefragt, Mensch, das wäre doch was für Sie. Und dann habe ich gesagt, super, das mache ich, das ist das, was ich will und was mir Spaß macht. Und dann hat es aber einige Zeit gedauert, weil das ist ja ein langerer Prozess. Da wird dann erstmal klar, Auswärtiges Amt, da muss ja erstmal die deutsche Regierung damit einverstanden sein, dass die Notwendigkeit sehen, dass es wieder einen Honorarkonsul in dieser Jurisdiktion gibt. Dann müsste die mexikanische Seite gefragt werden, dann gibt es da Austausch von den üblichen diplomatischen Noten. Dann kam bei mir die Pandemie dazwischen. Also bei mir hat der Prozess über 3 Jahre gedauert, bis dann letztendlich die Ernennung vom Botschafter Wolfgang Dold dann erfolgt ist. Genau vor 2 Jahren, am 16. Januar 2023. Und seitdem mache ich das Amt und mache das mit großer Freude. Und in unserem Büro in Querétaro, da machen wir Passerneuerungen, wir machen Personalausweise, wir machen Unterschriften, Zertifizierungen von Dokumenten, Beglaubigungen und dann natürlich auch die ganzen Repräsentationsfunktionen. Wir treffen uns mit lokalen Politikern, mit lokalen Amtsträgern, wir machen Veranstaltungen für die deutsche Community. Ich habe jetzt bei mir das Glück, dass es da nicht so viele Themen gibt, wo man den Deutschen vor Ort helfen muss, sondern das ist in Querétaro etwas ruhiger. Und von dem her, ja, bin ich da eigentlich ganz zufrieden und freue mich darauf, die nächsten Jahre dieses Amt auch noch weiterhin ausführen zu dürfen.
2010 haben Sie das Centro Alemán Querétaro, ein Sprach- und Kulturzentrum, gegründet. Hier können Mexikanerinnen und Mexikaner Deutschkurse belegen. Was können Mexiko und Deutschland voneinander lernen, Herr Wagner?
Ach, da gibt's, denke ich, viele Dinge. Ich meine, ich sehe immer so die, wenn ich die Mexikaner sehe, die dann zu uns in die Schule kommen, dann die Sprache lernen, dann auch ein bisschen natürlich unsere Lebensweise, unsere Wertevorstellungen, unsere Ideale und so weiter kennenlernen. Das ist aber ein beiderseitiges Thema. Das sage ich, das können wir auch von den Mexikanern lernen, dass man vielleicht immer alles so genau sehen muss, dass am Ende, ich meine, das Größte ist immer, was ich in Mexiko immer sage, wir planen uns in Deutschland manchmal zu Tode und in Mexiko geht's am Ende immer alles gut. Das will eigentlich nur zu sagen, also wir planen und planen und planen. Wenn dann irgendwann mal was schief geht in der Planerei, dann sind wir erstmal entsetzt und sagen, wie konnte denn das passieren? In Mexiko versuchen wir halt dann das Beste aus der gegebenen Situation zu machen. Und das ist, sagen wir mal, was ich mir auch so ein bisschen versuche, so auf die Fahne zu schreiben und zu sagen, Mensch, die Gegebenheit, die wir dann jetzt haben, mit der kommen wir jetzt aus und machen das Beste daraus. Und es ist kurioserweise, gibt es viele Dinge, die so die Mexikaner bei den Deutschen suchen und Deutsche bei den Mexikanern und so zusammen gibt es da eigentlich immer eine gute Mischung, die sich daraus ergibt, die dann auch in den meisten Fällen, sag ich mal, gut miteinander auskommt und auch langjährig miteinander auskommt. Sieht man nicht zuletzt auch an meiner Ehe, die jetzt schon über 20 Jahre hält. Und so sehe ich das auch, sag ich mal, bei vielen anderen Gegebenheiten. Und das gibt, sage ich mal, uns so ein bisschen so eine Masse, wo wir sagen, hey, die beiden Kulturen können gut miteinander.
Was mich interessieren würde, wie blicken Sie auf die aktuelle politische Lage? Claudia Sheinbaum ist seit Oktober die erste Frau an der Regierungsspitze Mexikos. Mit deutlichem Vorsprung hatte sie die Präsidentschaftswahlen im Juni gewonnen. Ihr Vorgänger war Mitglied derselben Partei namens Morena und gilt als ihr Ziehvater, der Linkspopulist Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO. Er durfte laut Verfassung nach 6-jähriger Amtszeit nicht erneut antreten. In der Wirtschaft wurde er eher kritisch beäugt. Er stärkte die Position der Arbeitnehmer. Der Mindestlohn stieg um 110%, der Urlaubsanspruch wurde verdoppelt, die Bildung von Gewerkschaften wurde erleichtert. Ich erinnere mich auch, dass er gleich zu Beginn seiner Amtszeit die Investitionsförderungsagentur ProMexico geschlossen hat. Wie schätzen Sie die zukünftige wirtschaftspolitische Entwicklung unter Sheinbaum ein? Gibt es hier ein Weiter-so oder kann sich Sheinbaum von ihrem Ziehvater emanzipieren?
Also ich sag mal so, wir haben also vor 6 oder 7 Jahren, als AMLO gewählt wurde, waren wir alle total entsetzt. Was ist in diesen 6 Jahren passiert? Eigentlich hat sich die Wirtschaft eigentlich ganz gut entwickelt. Also auch für deutsche Unternehmen, wir haben zahlreiche Gründungen gehabt, auch von größeren Unternehmen. Die größeren Unternehmen, die sich schon vorn angesiedelt haben, wie BMW, Audi, die Erweiterungen von Mercedes mit Compass und Aguas Calientes. Das waren alles Unternehmen, die eigentlich in den Jahren auch unter AMLO gut funktioniert und gut gewachsen sind. Gibt es jetzt eine Änderung mit Sheinbaum? Ich sage definitiv ja. Also ich hatte auch Gespräche mit Morenistas und auch im Roundtable kam dann so heraus, dass die Morenistas wirklich mal so Interesse hatten an der deutschen Industrie. Dann habe ich sie auch mal angesprochen, gesagt, hey, das ist das erste Mal in 6 Jahren, dass ihr mal nach der Wirtschaft fragt. Und das merkt man jetzt schon, dass auch mit dem neuen Wirtschaftsminister, der ja ein alter Bekannter ist, Herr Ebrard, jemand im Amt ist, der viel Erfahrung mitbringt und der auch weiß, dass man für die Unternehmen, die jetzt aus dem Ausland kommen, auch ein bisschen was tun muss. Und es geht nicht nur darum, um das Thema, was uns natürlich als Deutsche Invest immer am Herzen gelegt hat, das Thema renovable, also Energien, regenerative Energien. Das geht auch um das Thema, dass man generell der Wirtschaft einen Nährboden bietet, auf dem sie weiter wachsen will. Das war unter AMLO meines Erachtens nicht so sehr gegeben, weil man mit der Wirtschaft eigentlich relativ wenig direkt gesprochen hat. Und ich bin da eigentlich jetzt ganz positiv eingestellt, dass das jetzt weitergeht. Und man sieht jetzt auch schon, wir hatten jetzt auch im Rahmen der Kammer, da ich auch im Kammervorstand bin, der Deutsch-Mexikanischen Handelskammer, der CAMEXA, auch Unterredungen direkt mit dem Wirtschaftsminister. Und man sieht jetzt doch eine Öffnung und auch einen Nährboden, mit dem man jetzt ein besseres Zusammen generieren will. Das hat man schon auf der Arbeitsebene in verschiedenen Bundesstaaten eigentlich immer schon gehabt. Man hat als Unternehmen, wenn man hier Themen hat und es gibt doch mitunter Schwierigkeiten dann auch in Mexiko, die es zu lösen gibt. Aber ich habe eigentlich immer dann einen Ansprechpartner auch direkt bei der Regierung oder bei sonstigen Stellen, die einem dann helfen können, diese Probleme zeitnah und ich sag mal in einer Art und Weise zu lösen, die auch unseren Vorstellungen entspricht. Und von dem her denke ich, dass ich das nicht nur in den Bundesstaaten, sondern jetzt auch auf der föderalen, auf der Bundesebene verbessern wird. Und deshalb auch wir gemeinsam, und ich denke, das brauchen wir jetzt auch, weil wir wissen, wir werden sicherlich gleich noch auf unseren großen Nachbarn im Norden ankommen. Da stehen jetzt ja interessante Änderungen im Raum. Da müssen wir als mexikanische und auch auf deutsch-mexikanische Wirtschaft gemeinsam handeln. Und ich sehe aber, dass das von der Regierung hier so gemacht wird und dass wir da gemeinsam erfolgreich sein werden.
Also ich höre da auch einen Optimismus raus bei Ihnen.
Auf alle Fälle. Ich meine, ich bin vom Grundsatz her Unternehmer. Unternehmer müssen immer optimistisch sein, sonst kann ich es bleiben lassen, sage ich mal. Aber ich bin jetzt optimistischer mit dem, was bislang läuft, was in den 6 Jahren zuvor, ich sage mal, keine Verhinderungspolitik war, aber auch keine Politik war, die jetzt darauf getrimmt war, die Wirtschaft jetzt extensiv zu fördern.
Noch vor Amtsantritt Sheinbaums hat der Kongress eine stark umstrittene Justizreform verabschiedet. Ihr Vorgänger López Obrador hatte sie eingebracht. Danach sollen ab 2025 die rund 7000 Richterposten des Landes nicht mehr nach Qualifikation, sondern auf Basis öffentlicher Wahlen vergeben werden. Die bisherigen Richter werden entlassen. Diese Reform hat Mexiko international Kritik eingebracht. Man fürchtet, dass die Justiz nicht mehr unabhängig arbeiten kann, da die Richter von der Wiederwahl durch das Volk und Vorgaben der regierenden Partei beeinflusst werden können. Die Gewaltenteilung wird somit geschwächt. Herr Wagner, wie beurteilen Sie die Entwicklung?
Wow, das ist jetzt eine schwere Frage. Ich als Nicht-Jurist, wie ich das Ganze jetzt mal abschätze, ich denke, Mexiko ist bestimmt das einzige Land, wo diesen Weg jetzt wählt. Ich meine, ich kann die Idee, wo dahinter steckt, jetzt sagen wir mal zur, ja, wie soll man sagen, also gerade letzte Woche jetzt eine Diskussion mit USA hat scheinbar auch wieder gesagt, also hier in Mexiko regiert das Volk. Und unter dieser Prämisse macht es natürlich schon Sinn, sagen wir auch so basisdemokratische Entscheidungen wie Richter, die ja eigentlich sehr viel Einfluss haben auf den demokratischen Prozess am Ende, sicherlich eine Berechtigung hätten, das so zu tun. Wie das nachher umgesetzt wird und auch Mexiko kennend, sehe ich das doch auch relativ schwierig und sehe auch die Gefahren, die damit zusammenhängen. Man muss ja mal abwarten. Es ist auch nicht so, also ich denke, das wird auch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich sein, weil nicht jeder Bundesstaat in Mexiko ist gleich, auch von der Rechtssicherheit her gleich, auch vom Recht, von der Rechtsstaatlichkeit gleich. Von dem her denke ich, dass da sicherlich Unterschiede sind und man muss das genau beobachten und sehen, wer da wie, wo in die Positionen gebracht wird. Aber die Entscheidung ist jetzt getroffen. Wir müssen jetzt sehen, wie das weitergeht, wie wir da uns auch wieder, ich sag mal, arrangieren müssen im Endeffekt und dann das Beste daraus machen. Aber wie gesagt, ich kann beide Seiten irgendwo mit verstehen, sehe aber doch auch die Schwierigkeiten, die eventuell kennend Mexiko überwiegen könnten.
Eingangs habe ich die Potenziale Mexikos als Standort ja schon kurz gestriffen. Welche Geschäftschancen sehen Sie derzeit für deutsche Unternehmen? Welche Branchen sind vielversprechend?
Also die Chancen sind natürlich da, wenn man auf dem nordamerikanischen Markt aktiv sein will. Was bestimmt mit der ganzen Trump-Politik jetzt auch kommen wird, ist das Thema, klar, America first. Und dann werden zunächst mal eventuell mal die Nachbarn kommen. Das heißt, die Nachbarn dürfen da dann noch mitspielen, also Kanada und Mexiko. Das heißt, wer in Mexiko schon mal ist und für den Export produziert, ist das sicherlich ein Markt, der hier sehr interessant ist und der weiter bedient werden will. Weil der Handelsdisput, ich meine, jetzt Handelskrieg sprechen, aber Handelsdisput mit China ist natürlich weiterhin offensichtlich. Der wird jetzt auch unter Trump bestimmt nicht plötzlich weg sein, sondern ich denke, gerade für deutsche Unternehmen wird es sicherlich eine gute Möglichkeit sein, wenn man in Nordamerika liefern will, dann in Mexiko sich auch niederzulassen, um dort zu produzieren oder irgendwelche Dienstleistungen zu erbringen. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist natürlich Mexiko als eigenständiger Markt. Ich meine, Mexiko hat über 130 Millionen Einwohner, Sie haben es zu Beginn erwähnt. Mexiko hat eine steigende Kaufkraft. Mexiko hat eine sehr, sehr junge Bevölkerung mit einem Durchschnittsalter von, ich glaube, zwischen 28 und 29 Jahren. So, da ist ein sehr, sehr interessanter Markt, den es zu bedienen gilt. Und der wird meines Erachtens, gibt es da für deutsche Unternehmen immer noch, sag mal, Größe, Potenziale, die man da bergen kann, die immer noch nicht richtig angegangen werden. Und ich meine, wir haben heute in Mexiko um die 2200 deutsche Unternehmen, also mit deutschem Kapital, die da jetzt einmal registriert sind. Aber in anderen vergleichbaren Ländern wie Brasilien, Türkei etc. gibt es mehr deutsches Investment. Und was wir in Mexiko immer noch nicht so richtig sehen, ist der Consumer. Wir sehen immer noch nicht den Konsumenten in Mexiko, da kann man immer noch viel machen und das ist das Potenzial, das ich eigentlich da noch sehe, gerade im Consumer-Bereich. Aber auch, wie jetzt ja auch größere Automobilzulieferer zu machen, das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel, in Deutschland überall ein Thema, jetzt in den Tagen, wo ich hier war, es vergeht kein Tag, wo das nicht angesprochen wird. Mexiko hat junge Ingenieure. Viele oder einige größere Tier One, also direkte Zulieferer zur Automobilindustrie, packen jetzt ihre gesamten Engineering Resource, also Möglichkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten nach Mexiko, weil da einfach Ingenieure verfügbar sind. Und deshalb kann man den Markt auch unter diesem Gesichtspunkt sehen. Sicherlich gibt es auch die Möglichkeit, Fachkräfte in Mexiko anzuwerben, dann für Deutschland. Das Thema sehe ich ein bisschen gefährlich, weil man die Fachkräfte natürlich in Mexiko auch braucht. Und da bin ich eigentlich eher der Meinung, dass man das in Zusammenhang mit einem Ausbildungsprogramm, mit einem, sag ich mal, Programm macht, das man auf gewisse Zeit begrenzt und dann gemeinsam mit den Mexikanern hier dieses Potenzial nutzen kann.
Mexiko ist in den letzten Jahren zum wichtigsten Handelspartner der USA aufgestiegen, vor Kanada und China. Ein Warenwert von 800 Milliarden US-Dollar wird zwischen beiden Ländern gehandelt. Das sucht international seinesgleichen. In diesem Kontext fällt oft das Wort Nearshoring. Herr Wagner, was können sich die ZuhörerInnen darunter vorstellen und warum sind die Bedingungen für Nearshoring in Mexiko ideal?
Ja gut, Nearshoring bedeutet ja eigentlich nahe zur Küste, nahe zur Shore und das bedeutet eigentlich nichts anderes, wie dass wir da investieren mit Produktionsstandorten, wo auch unser Verbraucher sitzt. Und der Verbraucher in dem Fall sitzt halt jetzt hier mit über 300 Millionen Einwohnern, die USA. Und was sich da jetzt so breit gemacht hat, das Nearshoring, hatten wir eigentlich in den letzten Jahren eigentlich immer schon. Das heißt, es kamen immer noch Unternehmen nach Mexiko, auch nach USA, um sich dort jetzt, sagen wir, weiter zu etablieren. Und gerade durch die Handelsrestriktionen, die jetzt Trump aufgebaut hat und später eigentlich Biden nicht wieder abgebaut hat, war es eigentlich so, dass besonders die asiatischen Unternehmen gesagt haben, wenn wir in USA verkaufen wollen, dann müssen wir eigentlich auch vor Ort produzieren. Und deshalb hat sich da in den letzten Jahren ein größerer Run entwickelt, besonders von asiatischen, von chinesischen Firmen, von koreanischen Firmen, die sich in Mexiko meistens im Großraum Monterrey angesiedelt haben. Bei uns in Zentralmexiko, also da wo ich wohne, in Querétaro, war das Ganze nicht so ausgeprägt. Da hatten wir die gewohnten Investitionen, die eigentlich immer so kamen. Aber das Nearshoring hat man halt bewusst gewählt, um auch so eine zweite oder dritte Welle von neuen Unternehmen hier nach Mexiko zu locken, beziehungsweise das nochmal als Anreiz zu nehmen, zu sagen, hey, sei bei diesem Nearshoring dabei. Was wir heute aber sehen und wie die Zahlen nach aussehen bei dem Nearshoring, 75% der Investitionen sind eigentlich Reinvestitionen oder Vergrößerungen von Investitionen, die bereits vor Ort sind. Also nicht so, dass hier sehr viele neue Firmen kommen, es kommen schon einige, aber meistens, wie gesagt, aus China und aus Korea, also aus dem asiatischen Raum. Und 25% sind eben nur diese neuen Unternehmen. In den letzten Jahren hat man gerade aus dem deutschsprachigen Raum kamen relativ wenig neue produzierende Unternehmungen, wobei aber Reinvestitionen, ich nenne mal ein paar, wie zum Beispiel bei Continental oder bei Bosch oder bei Siemens, der jetzt, glaube letztes Jahr drei neue Werke in Mexiko weiß noch nicht, ob sie eingeweiht hat oder zumindest angefangen hat zu bauen. Die gehen natürlich hier auf diesen lokalen Standort Mexiko, um dann natürlich nicht nur in Mexiko, sondern auch nach USA dann zu exportieren. Deshalb ist dieses Nearshoring, ich sag mal, es wird größer aufgehängt, wie es eigentlich ist, aber es ist für uns in Mexiko sehr wichtig, um weiterhin als attraktiver Standort zu sein. Und das wird sicherlich auch noch wichtiger werden jetzt in den nächsten 4 Jahren, weil eines ist klar, es haben wir ja auch, sagen wir, nach der Pandemie gelernt, local for local ist einfach besser, um näher die ganzen, sagen wir, Warenströme, die ganze Supply Chain unter Kontrolle zu halten. Deswegen wird es auch in Zukunft weiter ein Schlüssel für Mexiko sein. Wo man aber in Mexiko ganz klar sieht, wo es weiterhin geht, ist natürlich auch mit der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie ist weiterhin, sage ich mal, stark. Es kommt auch mit der Automobilindustrie jetzt auch viel die Maschinenbau, kommt jetzt an Mexiko. Und man sieht das jetzt, wie ich vorher auch schon kurz gesagt habe, dass auch immer mehr Engineering-Möglichkeiten in Mexiko aufgebaut werden. Und wenn ich sagen würde, wo wir das Nearshoring brauchen, wo ich, sagen wir, diese großen Möglichkeiten auch für die deutsche Industrie sehe, ist gerade in dem Consumer-Bereich. Also gerade was wir an Consumer-Products herstellen, in Deutschland noch oder auch irgendwann schon auf der Welt, die in Mexiko zu verkaufen, denke ich, da gibt es noch große Möglichkeiten, weil wir da gegenüber anderen Nationen noch sehr weit zurückliegen. Genauso gut wie auch Kosmetik ist zum Beispiel ein Bereich, der in Mexiko immer noch sehr attraktiv ist. Alles, was auch pharmazeutische Produkte angeht, ist Mexiko, wie gesagt, mit den 130 Millionen Einwohnern ein interessanter Markt, wo deutsche Firmen noch nicht sich gegenseitig die Klinke in die Hand geben. Wie gesagt, es ist in anderen Industriezweigen doch etwas anders. Was ich auch noch sagen will, wir haben das Thema mit den Regenerativen, wir haben auch gesehen, dass in der Vergangenheit auch sehr viele regenerative Unternehmen, also regenerative Energieunternehmen nach Mexiko gekommen sind. Könnte sein, dass das in Zukunft auch wieder ein interessanterer Markt wird, weil sich doch jetzt mit der Präsidentin Sheinbaum die Einstellung zu den den Energías Renovables, wie wir auf Spanisch sagen, der erneuerbaren Energien, sich doch ändern wird. Und da kann es sein, dass sich das auch nochmal neu die Karten mischen und dann unsere Anbieter, die wir noch haben, sich auch mal den mexikanischen Markt nochmal anschauen können. Die Unternehmen, die wir betreuen, die aus dem Bereich kommen, denen geht es eigentlich relativ gut in Mexiko. Die machen eigentlich gutes Geschäft und es wird weiter jetzt auch wachsen.
Die Sie betreuen, das sind viele aus der Automobilbranche?
Wir haben sehr viel Automobil, wir haben sehr viel Maschinenbau, wir haben auch, wie gesagt, erneuerbare Energien, wir haben Servicedienstleister, wir haben eigentlich querbeet die gesamte Industrie, aber meistens ist es immer noch Maschinenanlagebau, Gerätebau, Werkzeugbau, die klassischen deutschen Industrien. Und das ist auch immer noch das, was am meisten nachgefragt wird. Das muss man irgendwo auch mal so sagen.
Welche Auswirkungen erwarten Sie durch die Amtsübernahme von Donald Trump? Es kamen ja bereits die ersten Zolldrohungen vom neuen US-Präsidenten. Wenn die illegale Einfuhr von Drogen nicht gestoppt werde, würde er 25 oder mehr Prozent Zoll erheben, so seine Worte. Was kommt da auf Mexiko zu?
Also das müssen wir mal jetzt genau abwarten, was dann kommt. Wie gesagt, er sagt dann mal, macht ihr auch eure Hausaufgaben. Es geht da um die Flüchtlingsströme, die aus Zentralamerika zum größten Teil, auch Südamerika, durch Mexiko durchwandern, an die amerikanische Grenze kommen. Es geht um das Fentanyl-Thema. Es geht generell um die Themen des organisierten Verbrechens, wo er einfach von Mexiko nach seinem Augenschein mehr verlangt, da zu tun. Und man muss aber sehen, wenn man sich das anschaut, er möchte 25% Zoll auf alle Waren aus Mexiko ausgeben, damit, was im Endeffekt dann passieren wird. Ich meine, im Endeffekt wird dann das Produkt in den USA teurer. Haben die USA so schnell eine Alternative? Naja, das muss man schon mal sehen, das wird nicht so schnell funktionieren. Sie haben es gerade angesprochen, also 800 Milliarden allein am Zollübergang Laredo in Texas gehen pro Tag 1 Milliarde Güter über den Tresen, also pro Tag. Und das sind natürlich Handelsvolumen, die sind irrsinnig. Auch die Verzwickungen und die, ich sag mal, bilateralen Themen, die Amerika und Mexiko haben, die sind so vielfältig, das kann man nicht von heute auf morgen so schnell kappen. Und wenn man das wollte, würde es bestimmt mehrere Präsidentschaften knappen. Weil Wir haben mittlerweile, ich glaube, in den USA über 35, 40 Millionen Latinos mit mexikanischen Wurzeln. Also das ist, sagen wir, irre, was da zwischen beiden Ländern eigentlich abgeht, was man oftmals auch gar nicht so sieht. Was wird Mexiko machen? Ich denke, Mexiko wartet zunächst schon mal ab, was wirklich Fakt ist. Also man merkt jetzt auch im Land nicht, dass sich da jetzt jemand groß sonderlich verrückt macht. Ich glaube, da hat man hier in Deutschland größere Bedenken. In Mexiko wird man jetzt mal abmachen, was wird wirklich Fakt sein. Dann wird man verhandeln. Ich denke, da wird auch jetzt mittlerweile schon miteinander gesprochen mit dem Transition Team von Präsident Trump und mit den zuständigen Beamten bei der Regierung Sheinbaum. Und dann denke ich, dass man dann mit einem Plan zusammenkommt, der natürlich die Ideen des Präsidenten Trump und die Ideen von Sheinbaum dann zusammenbringen, dass das auch weiterhin geht. Weil, wie gesagt, die beiden Länder sind sehr, sehr eng verbunden. Die beiden Länder arbeiten eigentlich auch gut zusammen. Und ich denke, beide haben auf beiden Seiten Hausaufgaben zu machen, die sich aber am Ende des Ganzen, ich sage mal, dann so auflösen werden, wie es halt eigentlich so immer ist, dass es auf alle Fälle weitergeht.
Vor 2 Jahren hatten wir einmal telefoniert. Vielleicht erinnern Sie sich noch, ein deutscher Mittelständler hatte mich kontaktiert. Dieser hatte einen Auftrag bei einem Hersteller in Irapuato erhalten. Jetzt hatte der Mittelständler sich erkundigt und beim Auswärtigen Amt gelesen, dass von Reisen nach Irapuato wegen drogenbedingter Gewalt abgeraten wird. Sie konnten dann mit dem Mittelständler sprechen und ihm eine greifbare Einschätzung zur Sicherheitslage vor Ort geben. Sprich, wie sollte man sich verhalten? Was sollte man vielleicht auch vermeiden? Wie blicken Sie aktuell auf das Thema Sicherheit in Mexiko? Wie schätzen Sie die Lage ein?
Also die Lage ist immer noch kompliziert. Und leider ist sie halt dort auch kompliziert, wo deutsche Interessen sind, also wo deutsches Investment sind. Auch genau, Sie haben es gerade gesagt, Irapuato, der Bundesstaat Guanajuato, die Stadt Celaya. Da gibt es schon Regionen, die man nach wie vor, sage ich mal, ja, mit Vorsicht genießen sollte. Also wir werden, ich bin gerade dabei, jetzt eine Sicherheitskonferenz für die deutschen Unternehmen da in Bajío zu planen. Das werden wir Ende Februar machen, weil wir da auch aktuelle Themen auch bei uns in Querétaro hatten. Die deutsche Industrie ist natürlich unruhig. Und da sehe ich das auch ein bisschen als meine Aufgabe, da Möglichkeiten aufzuweisen, mit diesem Thema umzugehen. Also es ist, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, es geht darum, sagen wir mal, das nicht total vom Tisch zu weisen, sondern einfach zu sagen, wie gehe ich mit dieser Situation um? Also zum Beispiel gewisse Autobahnen nicht zu befahren bei Nacht oder gewisse Regionen komplett zu meiden. Oder wenn ich irgendwo speziell hin muss, eventuell mit einem Sicherheitsdienst dorthin zu fahren. Normalerweise war es eigentlich bislang immer so, dass die Zwistigkeiten oder die ganz schrecklichen Vorkommnisse, die man halt gelesen hat in der Presse, meistens untereinander passiert sind. Aber wir haben jetzt halt auch in letzter Zeit Vorkommnisse gehabt, wo es direkt auch nicht absichtlich, aber halt unabsichtlich dann auch deutsche Unternehmen und auch Deutsche dann betroffen hat. Und um das vorzubeugen, möchten wir halt die Leute einfach darauf hinweisen, aufmerksam machen, was zu tun und was nicht zu tun ist. Also die Sicherheitslage sehe ich eines der Themen, die sich verbessern muss. Das ist ein Thema, da wo ich sagen kann, das hat sich nicht verbessert. Das wird auch eher in manchen Gegenden, wo es früher besser war, schlechter. Aber zum Beispiel, wenn man in die Stadt Mexico City schaut, da ist es meines Erachtens besser geworden über die Jahre. Jetzt hat sich das mehr verlagert so in die Provinzen raus. Also Puebla hat Themen, hier bei uns in Guanajuato, Querétaro haben mittlerweile Themen, Michoacán hat Themen, der Norden dann sowieso. Also es ist so eine Bewegung, die da drin ist, aber das ist alles machbar. Das ist alles, wenn man sich da ein bisschen drauf einstellt und da weiß, damit umzugehen, dann kann man da auch nach wie vor gut seine Unternehmen in Mexiko dann betreiben.
Wenn jetzt eine Unternehmerin oder ein Unternehmer zuhört und sich denkt, ach, das klingt eigentlich interessant, Mexiko, da sehe ich auch Potenziale für mein Geschäft. Welche Unterstützung können die sich bei Ihnen holen, Herr Wagner?
Gut, also was wir machen, ist zunächst einmal die Erstberatung. Ich sage mal, wenn jetzt zum Beispiel, ich mache mal so einen ganz klassischen Fall, Unternehmer hat Vorgabe von einem seiner großen Kunden, hier in Mexiko was aufzumachen, weil halt einfach die Nachfrage da ist oder das Unternehmen spürt halt, wir importieren oder wir exportieren aus Deutschland. Ich sage immer so, die Größe, Menge, wo man drüber nachdenken kann, ist so 1 Million Euro. Wir exportieren jetzt so 1 Million Euro nach Mexiko, ohne dass wir da groß was tun. Das heißt, wir haben bislang kein Sales Office dort, wir haben kein Service Office, wir machen eventuell was über einen Distributor oder über einen Vertreter vor Ort. Dann sage ich, gut, aber 1 Million Euro kann man sich mal drüber Gedanken machen, ob wir nicht selber was machen, weil was wir wissen aus den über 250 Unternehmen, die ich mittlerweile betreut habe, die wir in unserer Organisation betreut haben, in Mexiko Fuß zu fassen, dass alle, die das selber machen, auch ohne Vertrieb, also ohne Partner, ohne Handelsvertreter etc., sind im mexikanischen Markt erfolgreicher. Und wenn ich jetzt schon mit dem Handelsvertreter 1 Million mache, dann wird es bestimmt dann, wenn man das alleine macht als eigene Organisation, ein Vielfaches davon sein, wenn man das richtig macht und Mexiko auch als einen eigenen Markt sieht und sich darauf auch konzentriert. Also nochmal zurückzukommen, das Unternehmen geht her und sagt, wir wollen das machen, dann machen wir die Erstberatung. Das heißt, wir schauen uns mal an, was brauchen Sie konkret, wo wollen Sie hingehen. Wir helfen Ihnen bei der Immobiliensuche, wir helfen Ihnen bei sämtlichen legalen Themen. Wir gründen Ihnen die Gesellschaft, wir helfen Ihnen bei der Personalsuche. Sprich, wir suchen Ihnen das richtige Personal. Und dann, was eigentlich unser Hauptgeschäft ist, wir verwalten Ihnen die Gesellschaft. Das heißt, wir schauen, dass die Gesellschaft vor Ort compliant ist in allen Aspekten, sprich ihre ganzen Handelsströme, ihre Personalaktivitäten, alles, was Sie in Mexiko rund um die Gesellschaft brauchen, das, was wir dann für Sie eigentlich vor Ort machen. Aber Sie können sich bei uns auch gern melden, unverbindliches Gespräch jederzeit einfach mal, um mit mir darüber zu reden, hey, ich habe das und das Produkt, ich habe die und die Kunden bereits und ich könnte mir vorstellen, dass die und die Kunden da Interesse hätten. Wie sehen Sie das mit der Erfahrung, die ich habe, die wir in unserer Organisation haben? Haben wir bestimmt auch die richtige Antwort für Sie, um zu sehen, dass und ob Mexiko was für Sie sein könnte? Weil, wir verkaufen eigentlich nicht so direkt dann Mexiko und sagen dann, wir sind ja keine Investitionsgesellschaft oder keine Entwicklungsgesellschaft des Landes, sondern wir sagen dann, wenn Sie eine Idee haben, dann sage ich Ihnen dann schon ehrlicherweise, das könnte funktionieren, das könnte nicht funktionieren, oder da müssen wir nochmal ein bisschen Information einholen, aber das können wir jederzeit dann gerne machen. Und wenn Sie sagen, ja, das ist was, das können wir machen in Mexiko. Und was auch ist, Mexiko, Sie müssen hier nicht Millionen ausgeben, um hier eine Gesellschaft zu errichten und mal sehen, ob das was ist, weil das hört man ja auch oft an Gesellschaftsgründung, 25.000 Euro und dann hier die ersten Gänge, da bin ich 300.000 Euro los und habe immer noch nichts. Da kann ich Ihnen sagen, das ist nicht so, also das ist in Mexiko generell nicht so und wenn wir Sie betreuen, dann ist es zweimal nicht so, sondern da machen wir auch für Mittelständler, wir sind da auf die Mittelständler organisiert, sagen wir mal Pakete beziehungsweise einfach Abläufe, die sich jeder dort einmal leisten kann, um den Markt einfach mal kennenzulernen, einmal zu sehen, hey, ist es was für uns oder ist es nichts für uns, bevor man dann hingeht und hier etliche Millionen in den Markt dann mit eigenem Gebäude, mit eigenem, ich sag mal, Produktionsaufbau etc. dann investiert.
Und das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Mexiko-Folge von Aus der Pfalz in die Welt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Eindrücke mitnehmen und wissen jetzt, was Mexiko auch für Ihr Unternehmen zu bieten hat. Lieber Herr Wagner, vielen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank für die spannenden Einblicke. Dankeschön.
Herzlichen Dank, Herr Verlinden.